Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Falls ich die Möglichkeit bekomme, den Mount Everest zu besteigen, in vielen, vielen Jahren, dann hoffe ich, dass dank technischer Fortschritte die Kleidung weniger Fasern in die Umwelt abgibt.
Das wünscht sich eine britische Biologin. Outdoor-Kleidung und Zelte, die schützen nämlich zwar Bergsteiger vor Wind und Kälte, aber dem Berg schaden sie wohl eher. Dazu später mehr. Ich bin Sophie Stiegler. Nach Monaten, in denen es eine deprimierende Corona-Nachricht nach der anderen gab, gibt's jetzt endlich auch immer mal wieder Lichtblicke. Langsam tröpfeln erste Ergebnisse der großen Tests mit Impfstoffen rein. Und die sehen bisher sehr gut aus. 95% Wirksamkeit haben wir schon gehört. Und heute war der Impfstoff der britischen Universität Oxford und des britisch-schwedischen Unternehmens AstraZeneca dran. Und von beiden heißt es heute, dass der Impfstoff eine Wirksamkeit von 70% erreicht. Klingt erstmal nach deutlich weniger als bei der Konkurrenz, aber bei der Zahl lohnt es sich auch genauer hinzuschauen. Und mein Kollege, der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth, tut das, genauer hinzuschauen. Erstmal, Volkert, was ist das für ein Impfstoff?
Ja, die Universität Oxford, die forscht schon lange an einem Schnupfenvirus von Schimpansen. Der ist für uns ungefährlich, kann aber in menschliche Zellen eindringen und dabei eine Nutzlast transportieren. In diesem Fall die genetische Bauanleitung für das Spike-Protein auf der Außenhülle des neuen Coronavirus. Die menschlichen Zellen fangen dann an, davon ein bisschen zu produzieren. Das Immunsystem bemerkt das und baut eine Reaktion auf. Und die soll dann von einer wirklichen Infektionen mit SARS-CoV-2 schützen.
Ich habe schon gesagt, 70% soll der Wirkstoff wirksam sein. Das wurde heute gesagt. Ist das im Vergleich zu den Erfolgen der anderen Projekte enttäuschend?
Ja, nein, das klingt natürlich jetzt erstmal schlechter, das muss man schon sagen, wobei sich die Studienprotokolle unterscheiden und die Zahlen deshalb nur bedingt vergleichbar sind. Auf der anderen Seite, dieser Wert ist tatsächlich ein Durchschnitt aus zwei Studien, in denen wurde der Wirkstoff jeweils im Abstand von 4 Wochen zweimal gegeben, aber eben in unterschiedlichen Dosen. Und bei der hohen Dosis, da lag die Wirksamkeit bei gut 60%, nicht so toll, aber überraschenderweise war bei der geringeren Dosis die Wirksamkeit sogar bei 90%. Woran das genau liegt, wird im Detail jetzt untersucht, aber Oxford und AstraZeneca wollen jetzt natürlich dieses Schema mit der kleineren Dosis und der guten Wirksamkeit vorantreiben, zumal es ja auch mit weniger Ausgangssubstanz auskommt.
Wie sieht es denn jetzt im Kleingedruckten aus? Also abgesehen von der einen Zahl zur Wirksamkeit, weiß man, wie gut der Wirkstoff zum Beispiel bei älteren Menschen anschlägt?
Ja, gerade ist in The Lancet eine Auswertung der Phase-2-Studien veröffentlicht worden und da haben die Älteren auch eine gute Immunantwort gezeigt und im Vergleich zu Jüngeren sogar weniger Nebenwirkungen gehabt. Ob das sich jetzt wirklich umsetzt in den Schutz vor SARS-CoV-2, das muss die neue große Studie noch zeigen. In jedem Fall gab es dabei aber unter den Geimpften keinerlei Einweisungen in die Krankenhäuser. Also der Impfstoff scheint schwere Verläufe auch bei Älteren zu verhindern und Oxford AstraZeneca, die haben auch bei vielen Probanden Woche für Woche mit einem Absprich nachgeguckt, ob da irgendeine Infektion sich zeigt und die fanden sich tatsächlich bei Geimpften viel weniger. Das spricht dafür, der Impfstoff schützt nicht nur, sondern der blockiert auch die Weiterverbreitung von SARS-CoV-2.
Das wäre auf jeden Fall noch eine weitere gute Nachricht. Welche Bedeutung hat denn jetzt dieser neue Impfstoff insgesamt?
Ja, eine wirklich große Bedeutung und zwar aus drei ganz praktischen Gründen. Erstens ist dieses Schnupfenvirus bei Kühlschranktemperaturen stabil. Das muss also nicht wie die Konkurrenz tiefgefroren werden. Das erleichtert die Verteilung gerade im globalen Süden. Zweitens, der Preis ist entscheidend. AstraZeneca wird um die $2,50 pro Dosis kosten. Pfizer-BioNTech und Moderna, die liegen um $20, wobei es da für Entwicklungsländer vielleicht Sonderkonditionen geben wird. Aber AstraZeneca, die haben wirklich von Anfang an gesagt, wir liefern zum Selbstkostenpreis. Drittens hat das Unternehmen sich um Partner weltweit bemüht. Also beim weltgrößten Impfstoffhersteller Indien, da läuft die Produktion bereits, auch in Brasilien. Es werden noch weitere Produzenten mit ins Boot geholt. Gemeinsam werden sie nächstes Jahr 3 Milliarden Dosen herstellen können, dreimal so viel wie jeweils Moderna oder BioNTech und Pfizer liefern können. Es reicht nicht für die ganze Welt, aber umso wichtiger ist es, dass alle gemeinsam zur Verfügung stehen, nur so lässt sich der globale Bedarf stillen.
Wobei ich sagen muss, wenn es jetzt wirklich bei den 70% Wirksamkeit bleiben sollte, ich persönlich würde dann doch lieber die 95% Wirksamkeit nehmen.
Ja, das ist richtig. Aber es könnte tatsächlich so sein, dass für unterschiedliche Gruppen jeweils andere Impfstoffe optimal sind. Und dann gilt natürlich ganz grundsätzlich, ein Impfstoff, mit einer 90-prozentigen Wirksamkeit ist besser als einer mit 70%. Aber ein 70-prozentiger Impfstoff ist viel besser als gar kein Impfstoff. Und das ist leider die Realität, die viele auf der Welt entgegenblicken.
Der Corona-Impfstoff der Universität Oxford und des Unternehmens AstraZeneca könnte seine Stärken noch ausspielen. Das hat uns Volkert Wildermuth erklärt. Danke dafür. Was glauben Sie, wie viel Mondgestein haben wir eigentlich so auf der Erde rumliegen? Sind das 400 Gramm oder 4 Kilo oder vielleicht sogar 400 Kilogramm? Es sind tatsächlich ungefähr 400 Kilogramm. Den Großteil davon haben US-Astronauten auf ihren Mondmissionen auf die Erde mitgebracht. Aber auch sowjetische Missionen haben was beigetragen. Das ist nun schon eine ganze Weile her. Und da hat sich China wohl gedacht, wäre eigentlich mal wieder Zeit für Nachschub. Und ganz nebenbei könnte man zeigen, was die chinesische Raumfahrt eigentlich so drauf hat. Denn die jüngsten Proben vom Mond sind schon mehr als 40 Jahre alt. Guido Meyer.
9. August 1976, Luna 24.
Es war die letzte Mission ihrer Art. 1976 hat die Sowjetunion die Raumsonde Luna 24 zum Mond geschickt. Ihre Aufgabe, dort Staub und Steine einzusammeln und zur Erde zu fliegen. Immerhin 170 Gramm Mondgestein war die Ausbeute. Doch weitere Luna-Missionen folgten danach nicht mehr. Auch die US-Amerikaner hatten ihr bemanntes Mondprogramm zu diesem Zeitpunkt schon eingestellt. Doch nun, nach 4,5 Jahrzehnten, steht eine frische Lieferung Mondproben bevor.
Wir werden die Mission Chang'e 5 starten. Das Ziel dieser unbemannten Sonde ist es, Material zur Erde zu fliegen, das sie vorher auf dem Mond eingesammelt hat.
Li Ming, der Vizepräsident der Chinesischen Akademie für Weltraumtechnologie in Peking, beschreibt einen Missionsablauf, den sein Land mit den bisherigen Chang'e-Missionen konsequent vorbereitet hat.
Für unsere fünfte Mondmission mussten wir neue Technologien entwickeln. Wir brauchen einen Lander, der autonom Proben entnehmen kann. Nötig sind außerdem eine Wiederaufstiegsrakete, die die Proben in eine Mondumlaufbahn befördert, sowie ein Mutterschiff, das mit dem Gestein zurück zur Erde fliegt. Und schließlich brauchen wir eine Kapsel, die die Hitze beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre übersteht.
Damit dieses Projekt ein Erfolg wird, muss jeder einzelne Missionsschritt funktionieren. Dann und nur dann sollen am Ende etwa 2 Kilogramm Mondmaterial auf der Erde eintreffen.
The bigger the sample, the better.
Je größer die Probe, desto besser, findet Clive Neal, Planetenwissenschaftler an der Universität von Notre Dame im US-Bundesstaat Indiana.
Mir wäre es lieber, wenn die Chinesen eine größere Probe zur Erde brächten. Aber sie werden hauptsächlich Mondstaub transportieren, höchstens ein paar Steinchen, die sich im Boden befinden.
Denn die Mondsonde wird keine Felsen einsammeln, die auf der Oberfläche liegen. Stattdessen wird ein Bohrer etwa 2 Meter tief in den Mondboden eindringen und von dort Proben entnehmen. Das Ganze in der Nähe von Mons Rümker, also in einer mehr als 1 Kilometer hohen ehemaligen Vulkanlandschaft. Aber was können uns die neuen Proben sagen, was uns nicht schon die alten verraten haben?
Der Mond ist klein. Entsprechend wenig Hitze ist nach seiner Entstehung im Inneren noch übrig geblieben. Nach den Apollo-Missionen dachten wir, dass der Mond schon vor 3,5 Milliarden Jahren ausgekühlt sei. Aber in jüngster Zeit haben uns Raumsonden Hinweise auf Gebiete geliefert, in denen noch bis vor 1 Milliarde Jahre Lava floss. Die Sonde soll also Proben des jüngsten Vulkangesteins entnehmen, das es auf dem Mond gibt. Wir sind zuversichtlich, so Material zu bekommen, das wir derzeit noch nicht haben.
Genauer zu wissen, wie lange der Mond vulkanisch aktiv war, ist für Planetenwissenschaftler wichtig, weil sie daraus auch Rückschlüsse auf die geologische Vergangenheit ähnlicher Himmelskörper wie den Planeten Merkur und Mars ziehen können. Die vulkanischen Gesteinsproben vom Mond transportiert eine kleine Rakete zum Mutterschiff in der Mondumlaufbahn. Dieser Missionsschritt sei entscheidend, betont Li Ming von der Chinesischen Akademie für Weltraumtechnologie.
Das Rendezvous und Andocken in der Mondumlaufbahn wird die Grundlage sein für spätere bemannte Missionen zum Mond. Chinesische Taikonauten werden dann beide Technologien wieder brauchen.
Läuft alles nach Plan, soll die Kapsel mit den frischen Proben vom Mond noch vor Weihnachten in der inneren Mongolei landen.
Die chinesische Mondsonde Chang'e 5 soll morgen starten, Guido Meyer hat berichtet. Vom Mond geht's jetzt zu einem Ort, an den die meisten von uns wahrscheinlich auch nie reisen werden, auf den Mount Everest im Himalaya. Aber egal, wo wir Menschen hinkommen, eins ist da auf jeden Fall mit dabei, das Mikroplastik. Und am Everest kann man wohl auch ganz gut verfolgen, wie das passiert. Lucian Haas berichtet.
Der Mount Everest, der höchste Berg der Welt. 8.850 Meter über dem Meeresspiegel. Wer dort hinauf will, hat es schwer. Eisig kalt ist es, die Luft dünn, der Sauerstoff zu knapp, um dort längere Zeit zu überleben. Dennoch nehmen jedes Jahr hunderte Bergsteiger den Aufstieg in die sogenannte Todeszone in Angriff. Und das hinterlässt Spuren, nicht nur bei den Menschen, auch am Berg.
Der Mount Everest gilt als die höchstgelegene Müllhalde der Welt. Wenn die Menschen dort ihre Expeditionen unternehmen, bringen sie alles mit, was sie brauchen. Sauerstoffflaschen zum Beispiel. Aber wenn die leer sind, lassen sie diese einfach zurück. Darum liegt auf dem Mount Everest sehr viel Abfall herum.
Das ist Imogen Napper. Sie ist eigentlich Meeresforscherin an der University of Plymouth und beschäftigt sich mit der Problematik von Mikroplastik im Meer. Als Mikroplastik werden kleine Kunststoffbruchstücke und Fasern von unter 5 mm Länge bezeichnet, bis hinab zum Nanometermaßstab. In den Ozeanen schwimmen hunderttausende Tonnen von Mikroplastik herum. Aber wie sieht es mit der Belastung auf dem höchsten Berg der Erde aus? Dazu gab es bisher keine Daten. 2019 brach eine von National Geographic finanzierte Expedition zum Mount Everest auf. Imogen Napper bekam das Angebot, das Vorhaben auch für eine wissenschaftliche Studie zu nutzen.
Mikroplastik vom höchsten Berg der Erde zu analysieren, diese Chance konnte ich mir nicht entgehen lassen. Ich hatte aber ehrlich gesagt keine Ahnung, ob wir am Ende gar nichts oder richtig viel finden würden. Ich bin allerdings nicht selbst am Berg gewesen. Ich bin dem Mount Everest nirgendwo näher gekommen als in meinem Labor an der Universität von Plymouth.
Expeditionsmitglieder haben für sie vor Ort Schnee- und Wasserproben gesammelt. Rund um das Everest-Basislager auf etwas mehr als 5000 Metern und dann in 6 weiteren Höhen nahe der Aufstiegsroute bis hin zum sogenannten Balkon auf 8.440 Metern. Balkon heißt eine wichtige Felsstufe, bevor der letzte steile Aufstieg zum Gipfel des Mount Everest beginnt. Um die Bergsteiger nicht mit zusätzlichem Gewicht zu belasten, wurden die Sammelgefäße mit den Proben sogar ausgeflogen. Im Labor wurde Imogen Napper dann auch fündig.
Was mich am meisten überrascht hat, ist, dass wir durchgängig in allen Schneeproben Mikroplastik nachweisen konnten. In den Proben vom Basiscamp waren es durchschnittlich 70 Mikroplastikteile pro Liter Schnee. Und selbst in den Proben hoch oben am Berg waren es immer noch 10 Teile Mikroplastik pro Liter.
Die meisten Funde waren Kunststofffasern, vor allem aus Polyester und Polyacryl. Imogen Napper geht davon aus, dass sie hauptsächlich als Abrieb von der Kleidung, den Zelten und den Seilen der Bergsteiger stammen und weniger über Windströmungen herangetragen wurden. Ob die Konzentration der Fasern tatsächlich schon eine schädliche Umweltbelastung darstellt, ist schwer einzuschätzen. Für die Forscherin komplettiert der Fund aber erst einmal ein Bild.
Wir wissen jetzt, dass wir Mikroplastikteile bis zum Grund der Tiefsee finden und auch am höchsten Punkt der Erde. Mikroplastik ist also überall in der Umwelt. Das sollte uns die Augen öffnen, warum wir unseren Planeten schützen müssen. Und zwar jetzt.
Die britische Forscherin Imogen Napper mit einer eindringlichen Botschaft. Ein Beitrag von Lucian Haas war das. Wer in einem gut isolierten Haus wohnt, der muss weniger heizen. Aber mit was dämmt man am besten? Styroporplatten sind aus Rohöl gemacht, ist nicht besonders ökologisch. Schafwolle ist teuer und beliebt bei Motten, ist auch nicht ideal. Steinwolle braucht in der Herstellung viel Energie und einige Dämmstoffe sind leicht brennbar. In Oberfranken haben ein Baustoffhersteller, ein Konzern und eine Uni gemeinsam einen Stoff entwickelt, der fast nur Vorteile haben soll. Die beteiligten Forscher wurden jetzt für den Deutschen Zukunftspreis nominiert. Philipp Adelt hat sie besucht.
Normalerweise Werkstoffe sind ein bisschen langweilig.
Professor Thorsten Gerdes von der Uni Bayreuth macht keinen Hehl daraus. Das, wofür er und seine Kollegen für den Zukunftspreis nominiert sind, klingt erstmal richtig fad. Ein Wandputz, Dreck in Tüten, wie man in der Baustoffindustrie scherzhaft sagt. Aber halt, bleiben Sie dran, dieser Dreck ist nämlich ganz schön spannend. Es beginnt mit einem weißen Pulver in einem Fläschchen.
Das ist ein sehr feines Material mit sehr ungewöhnlichen Fließeigenschaften. Sie sehen, diese
schüttelt und dreht man die Flasche, fliegen die Partikel nicht wie Pulver herum. Nein, die weiße Masse schwappt hin und her.
Fast wie Wasser.
Es ist aber, also hat eine Pulverstruktur, ne? Also, da ist keinerlei Flüssigkeit mit drin.
Das sind miniaturisierte Weihnachtskugeln.
Miniaturisierte Weihnachtskugeln. Glaskugeln, die innen hohl sind, aber so klein, dass man sie mit bloßem Auge nicht erkennt. Das weiße Pulver war ursprünglich Ausschuss bei der Herstellung von massiven Glaskügelchen. Heute stellt der Konzern 3M es gezielt her. Glas wird geschmolzen, ein sogenanntes Läuterungsmittel wird beigemengt.
Das machen die Glasmacher schon seit dem Mittelalter. Dann kommt es dazu, dass man hinterher dieses feine Pulver, wenn man das durch eine Flamme schießt, dass dann plötzlich dieses Läuterungsmittel sich zersetzt. Das wirkt wie ein Backtriebmittel. Und es bildet sich diese wunderschöne Kugel.
Verwendet werden die Kügelchen, um Sprengstoffe effektiver zu machen oder in der Ölindustrie, um die Dichte von Bohrschlämmen zu verringern. Seit vielen Jahren interessiert sich aber auch die Baustoffindustrie für die Weihnachtskügelchen. Als Ersatz für den knapp werdenden Bausand zum Beispiel. Aber auch als Gebäudeisolierung. So wie Styroporplatten zur Wärmedämmung. Weil die zum großen Teil aus Hohlräumen bestehen, die den Wärmefluss bremsen, sollen die haarfeinen Hohlkugeln aus Glas im Prinzip Ähnliches leisten können. Doch dazu muss man sie mit Zement vermischen und das ist gar nicht so einfach.
Weil wenn Sie das jetzt auf Wasser draufgeben würden, dann würde das einfach oben drauf schwimmen. Das ist ein ganz klassisches verfahrenstechnisches Problem, was bei allen modernen Lebensmitteln auch ist. Wenn Sie eine Instant-Suppe kaufen, dann sind da drin auch verschiedenste Bestandteile, die auch eine Neigung haben, sich zu entmischen.
Wie die Tütensuppe enthält auch der Spezialzement Zusätze, die die Entmischung verhindern. Langkettige Polymere, wie sie beispielsweise in Kartoffelstärke enthalten sind, halten die Mischung zusammen. Das Ergebnis? Ecosphere, ein spritzbarer Dämmstoff für Gebäude, der im vergangenen Jahr auf den Markt kam. Produziert wird er in Atzendorf, 30 Minuten von Bayreuth entfernt, beim Baustoffhersteller Maxit. Friedbert Scharfe leitet dort die Entwicklung.
War das Ihre Idee, also Ihre persönliche?
Ja, wir sind bescheidene Leute, aber eigentlich schon.
Besuch im Labor.
Wir sind Mischer.
Da ist er, der Kollege, der kommt schon.
Friedbert Scharfe lässt eine kleine Menge des wärmedämmenden Wandputzes in einem Mixer anrühren.
Der Vorteil dieses Materials ist auch noch weiter, dass wir das auf typischen Trockenmörtel-Produktionsanlagen produzieren können. Wir müssen also jetzt nicht extra neue Anlagen bauen. Das gilt auch für die Anwendung von Stuckateur. Auch er nutzt dort die bekannte Technik, die Spritztechnik auf der Baustelle, wie er sie kennt.
Und er kann das Material flexibler einsetzen als die sperrigen Isolierplatten. Dick, dünn, modellierbar, auch unauffällige Altbausanierungen oder Wandverzierungen sind also möglich.
Die dürfen das ruhig sehen, aber wenn die Leute hier reinkommen, dann stürzen sie natürlich sofort auf den Roboter, weil das ja was ganz Besonderes ist.
Die Zukunft steht ein paar Räume weiter. Ein orangefarbener Roboterarm, der die Fassadendämmung auf eine Testwand gespritzt hat.
Mit einer Firma, die sich spezialisiert hat auf Sensorik. Und wenn wir jetzt die richtige Sensorik dazu noch entwickeln.
Bald schon soll der Roboter eigenständig auf der Baustelle arbeiten, die Eigenschaften der Wand erkennen und die Mischung automatisch anpassen. Energieeffiziente Herstellung, exzellente Isoliereigenschaften, einfache Verarbeitung – das sind die Vorteile der spritzbaren Fassadendämmung mit Glaskugeln. Und es gibt noch einen weiteren, betont Friedbert Scharfe. Die Dämmschicht kann abgefräst und recycelt werden.
Wenn die Welt den Baustandard haben möchte wie Deutschland, bräuchten wir 2,5 Erden, um die Baustoffe zur Verfügung zu stellen. Und ich denke, dass wir da mit dem Ecosphere einen ersten Schritt machen.
Am Mittwoch wird der Deutsche Zukunftspreis des Bundespräsidenten verliehen. Philipp Artelt hat ein nominiertes Projekt vorgestellt. Und jetzt die Meldungen von und mit Piotr Heller.
Eine sächsische Studie findet kaum unerkannte Corona-Fälle an Schulen. Das Dresdner Forscherteam hatte in einer ersten Phase im Frühsommer gut 2000 sächsische Schüler und Lehrer auf Antikörper gegen das Coronavirus untersucht. Bei 12 Studienteilnehmern fanden sie Antikörper. Diese Personen hatten also eine Corona-Infektion durchgemacht. Kurz vor den Herbstferien wiederholten die Forscher die Untersuchung und teilten heute die Ergebnisse dieser zweiten Phase mit. An den Zahlen hat sich nichts geändert. Es blieb bei den 12. In 5 dieser Fälle gab es eine bekannte nachgewiesene Coronavirus-Infektion. In 7 Fällen war die Infektion vorab nicht bekannt. Die Autoren werten das als Hinweis dafür, dass die Schulen keine stillen Hotspots der Pandemie seien. Rote Springaffen sind ihren Partnern treu. Das gilt zumindest für eine Population im Amazonas, die Biologen des Deutschen Primatenzentrums beobachtet haben. Die roten Springaffen leben, wie viele andere Tiere auch, in kleinen Familien aus Weibchen, Männchen und Nachwuchs zusammen. Anders als bei vielen anderen Tieren gibt es bei den beobachteten Exemplaren aber keine Kuckuckskinder, berichten die Forscher in den Scientific Reports. Die roten Springaffen paaren sich also nicht außerhalb der Familie. Rein biologisch betrachtet könnte man das so interpretieren. Die Affen wählen ihre Partner so gut aus, dass die potenziellen genetischen Vorteile eines Seitensprungs die sozialen Nachteile der Untreue nicht ausgleichen. Die Schnelligkeit und Verfügbarkeit von Corona-Tests ist entscheidend, um die Krankheit einzudämmen. Die Genauigkeit der einzelnen Tests ist hingegen zweitrangig. Das berichten amerikanische Forscher im Magazin Science Advances. Der Gedanke dahinter ist folgender. Bei einer Teststrategie muss man abwägen. Einerseits gibt es die Sensitivität des Tests. Sie gibt an, welchen Anteil der getesteten Infizierten man tatsächlich erkennt. Demgegenüber steht der Aufwand. Genaue Tests sind seltener und brauchen länger, bis sie Ergebnisse liefern, als es bei Schnelltests der Fall ist. Das Team hat verschiedene Szenarien durchgespielt und ermittelt, wie viele Infizierte man aus dem Verkehr ziehen könnte. Ergebnis? Die Effektivität solcher Testkampagnen hängt vor allem von der Anzahl der Tests und ihrer Geschwindigkeit ab. Eine hohe Sensitivität der einzelnen Tests verbessere das Ergebnis nur marginal. Eine Netzhautaufnahme könnte zur Parkinson-Früherkennung dienen. Denn die Krankheit macht sich auch dadurch bemerkbar, dass sie Nervenzellen in der Netzhaut schädigt und dort mikroskopisch kleine Blutgefäße verändert. US-Forscher haben einem System mittels maschinellem Lernen beigebracht, diese Anzeichen von Parkinson zu erkennen. Ihren Ansatz haben sie auf dem Jahrestreffen der Nordamerikanischen Radiologiegesellschaft präsentiert. Für die Methode braucht man lediglich Fotos der Netzhaut, wie sie etwa ein Augenoptiker macht. Forscher haben 2 Opfer des Vulkanausbruchs bei Pompeji entdeckt. Es handelt sich um 2 Männer. Sie befanden sich in einem Kellerraum einer vornehmen Villa. Ein Archäologe sagte, dass sie dort wahrscheinlich Schutz gesucht haben, als der Vesuv im Jahr 79 vor Christus ausbrach. Die Forscher haben ihre Ergebnisse am Samstag der Öffentlichkeit präsentiert. Knochenanalysen deuten darauf hin, dass einer der Männer zwischen 18 und 25 Jahre alt war. Seine Wirbelsäule war gestaucht. Das brachte die Archäologen zu der Annahme, dass der Mann körperlich geschuftet haben muss, in etwa so wie ein Sklave. Der andere Mann sei etwa 30 bis 40 Jahre alt gewesen. Er habe zum Zeitpunkt seines Todes neben einer Tunika wohl einen Umhang über der linken Schulter getragen.
Auf dem Everest waren wir schon, auf dem Mond auch, und jetzt geht es noch in die Sphären dazwischen.
Sternzeit, 23. November, der 2. Satellit für das Wetter auf der Erde. Vor 60 Jahren startete Tiros 2 ins All, der 2. Wettersatellit. Gut ein halbes Jahr zuvor, im April 1960, hatte mit Tiros 1 eine neue Ära für die Meteorologie begonnen. Mit diesem Satelliten wollten die Fachleute feststellen, ob sich aus dem All wirklich Wolkensysteme erfassen lassen. Das gelang, aber Tiros 1 fiel nach nicht einmal 3 Monaten aus. Bald darauf startete der 2. Satellit dieser Reihe. Er verfügte über 2 Fernsehkameras und einige Sensoren, um die Abstrahlung der Erde und der Atmosphäre zu messen. Tiros 2 kreiste in mehr als 600 Kilometern Höhe alle 100 Minuten um die Erde. Aber auch er funktionierte nicht lange. Nur 2 Monate nach seinem Start ging der Kontakt verloren. Danach kreiste er jahrzehntelang als Weltraummüll um die Erde und ist erst 2014 in der Atmosphäre verglüht. Bis 1965 schickte die NASA insgesamt 10 Satelliten der Tiros-Reihe ins All. Einige funkten jahrelang Wolkenbilder und Wetterdaten zur Erde und die Fachleute sammelten Erfahrung, wie solche Missionen durchzuführen sind. Moderne Wettersatelliten, etwa die europäischen Meteosats, können viel mehr als ihre Vorgänger. Heute werden rund um die Uhr hochaufgelöste Bilder in verschiedenen Wellenlängenbereichen gemacht und Temperatur und Luftfeuchte bestimmt. Eines aber hat sich auch in gut 60 Jahren Beobachtung aus dem All nicht geändert. Die Späher in der Umlaufbahn machen nur die Vorhersagen besser, nicht das Wetter.
Forschung aktuell sagt Tschüss. Am Mikrofon war Sophie Stiegler. Vielen Dank fürs Zuhören.